Die letzten beiden Male hatten wir Nehemia betrachtet. Nur nochmal für die, die nicht da waren, oder nochmal zur Erinnerung. Beim ersten Gottesdienst über Nehemia, da ging es um die Mauer, die er wieder aufgebaut hat, dass ein einzelner Mann oder eine einzelne Frau mit einer Vision ganz alleine etwas bewirken kann, wenn Gott an seiner Seite ist. Dass es bei Gott nicht auf die große Masse ankommt. Gott kann auch viele Leute benutzen für irgendwas, aber er kann auch einzelne Personen benutzen, um Dinge in die Wege zu leiten. Ich habe jetzt die Tage von meinem Ex-Pastor eine Predigt zugeschickt gekriegt. Da ging das um den amerikanischen Prediger Tommy Hicks. Ein einzelner Mann, der ging nach Argentinien, der ist zu dem Diktator Perón gegangen und hatte gegen die katholische Kirche da Widerstände zu ertragen. Und im Endeffekt hat der Stadion von 40.000 Leuten oder so, sind da gekommen und die Leute sind massenweise geheilt worden. Ein Mann. Und er hatte denkbar schlechte Voraussetzungen, hat ein schweres Leben hinter sich, sogar eine Scheidung hat er hinter sich und den hat Gott benutzt. So, das nochmal so als Bestätigung zu der Nehemia-Predigt von vor 3 Monaten. Dann beim letzten Mal haben wir den Tobia mal beleuchtet. Ich habe noch nie eine Predigt von dem gehört. Der Tobia war ja ein ganz böser. Der hat alles getan, um dem Nehemia mit allen möglichen erdenklichen Mitteln es schwer zu machen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und selbst danach gab er keine Ruhe. Und Nehemia hat ihm widerstanden und hat ihm zum Schluss die ganzen Klamotten auch rausgeschmissen aus dem Tempel. Und das ist das, was wir auch mit dem Teufel und seinen Machenschaften machen sollen und mit schlechten Gedanken und so raus damit im Namen Jesus. Heute geben wir das um einen anderen Aspekt. Und zwar um das Thema Neuanfang. Denn als Nehemia nach 17 Jahren Verbannung wurde erst die Stadtmauer aufgebaut und danach unter Esra, das ist fast noch die gleiche Zeit, der Tempel. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Erst wurde der Tempel gebaut. Das war das Wichtigste. Der Tempel musste gebaut werden und dann kam Nehemia. Aber es war eine Zeitepoche. Und wir müssen uns das so vorstellen, das Reich Israel lag nicht nur am Boden, sondern sie waren deportiert. Sie waren in einem fremden Land. Und ihre Chance, da gab es keine Eisenbahn und es gab keine Fixbusse und es gab keine Hubschrauber und keine sonstigen modernen Fortbewegungsmittel, sondern du konntest mit Pferd und Wagen oder mit Esel oder mit Kamel von A nach B kommen. Wenn du Glück hattest, und sonst musstest du das zu Fuß erledigen, du musstest von Wasserstelle zu Wasserstelle, wenn man sich heute das Gebiet vom Irak oder von Syrien, Gesundheit, anschaut, da ist nicht viel mit Wasser. Und es wird im Buch Nehemia sogar ausdrücklich erwähnt, dass sie nicht von Räubern überfallen wurden, dass die gnädige Hand Gottes mit ihnen war. Also du musstest auch immer damit rechnen, dass in der Wüste irgendwo irgendwelche Banden dich überfallen. Und das Volk Israel war deportiert. Die waren jetzt in der Fremde. 2000 Kilometer, glaube ich, entfernt von ihrer Heimat oder noch weiter. Dazwischen unwegsames Wüstenland mit Skorpionen in der Nacht. Ich kenne jemanden, der ist mal von der Schlange oder vom Skorpion gebissen worden in der Wüste. Er sagt, das waren Schmerzen, kann man sich nicht vorstellen. Und Räuber und Kälte in der Nacht und Hitze am Tag. Die hatten nicht die Hoffnung, dass sie jemals zurückkommen. Und plötzlich kriegt der Nehemia den Auftrag, geht zurück, bau die Stadtmauer wieder auf, der Tempel steht schon und ihr werdet wieder zurückkommen. Was das für eine Vision war, die dieser Mann hatte. Es war ein Neuanfang für das Volk Israel. Und wenn das Volk Israel im Alten und auch im Neuen Testament genannt wird, das ist natürlich das auserwählte Volk Gottes, aber es sind meistens, nicht immer, aber in allermeisten Fällen Dinge dabei, die wir für unser persönliches Leben auch in Anspruch nehmen können. Das, was für das Volk Israel gilt, gilt in den allermeisten Fällen nicht überall. Es gibt einige Unterschiede, aber das meiste an Segensverheißung, aber auch an Fluchandrohung und an Dingen, die Israel erlebt hat, können wir sehr gut auf unser Leben übertragen. So, und ich denke mal, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass man im Leben eine Zeit der Dürre hat, eine Zeit, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter, wo man denkt, irgendwie funktioniert's nicht mehr. Also ich kann von mir aus, also aus meinem Leben kann ich das wirklich berichten. Aber ich weiß es von vielen anderen Christen auch und ich denke, jeder von euch hat sowas schon mal erlebt. Oder vielleicht ist jemand gerade in so einer Wüste oder Dürre drin. Man hat vielleicht früher mal was mit Gott erlebt. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor ein paar Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da kannten wir uns schon. Da war ich schon mal hier. Und dann habe ich mich erinnert an die Zeit vor 20 Jahren. Ich war in Nordamerika bei den Indianern gepredigt. Ich war auf Rocker-Treffen, habe da gepredigt. Ich habe Heilung erlebt. Wir haben auch Angriffe erlebt, aber wir haben wirklich in der sichtbaren Welt eine Menge Dinge erlebt mit Gott. Und plötzlich finde ich mich dann in der Pflege wieder. Keiner ist offen für Jesus. Ich mache eine Ausbildung als Erzieher. Die sind alle gut, die brauchen Gott alle nicht. Ich kam mir vor wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Diesellok, die man nicht anschmeißt. Wie so ein Hochleistungsmotor, der die ganze Zeit nicht angemacht wird. So auf ganz kleiner Flamme musste ich laufen. So. Und dann war einer der Highlights, dass ich hierher kommen durfte zum Predigen. Endlich durfte ich mal Wort Gottes rauslassen und fand fruchtbaren Boden. So, und jetzt bin ich seit wie lange bin ich in Rente? Ein halbes Jahr? Dreiviertel Jahr? Ja. Aber ich kann euch das nicht erzählen, was in der Zeit, als wenn ein Schalter umgelegt ist. Ich habe jetzt eigentlich noch weniger Zeit als vorher, weil ich viel zu tun habe, handwerklich, im Haus meiner verstorbenen Mutter. Aber die Zeit, die ich investieren kann, da sind Türen aufgegangen. Ich habe Kontakte mit sehr kranken, körperlich sehr kranken Männern, Christen, Unbekehrte. Gott mir eine Tür aufgemacht. Ich habe wieder Kontakte in meine alten Kreise, wo ich mich bekehrt habe vor 45 Jahren, vor 42 Jahren. Und in der Familie und im Freundeskreis und Bekanntenkreis merke ich, die Türen gehen immer weiter auf. Die Leute sind frustriert von der Politik, sie haben Angst vor dem Krieg, sie sind total genervt von den Gängelungen der Corona-Pandemie und so weiter. Und die Leute sind offen. So, und ich merke plötzlich, der Motor läuft wieder. Ich habe einen Neuanfang vom Herrn gekriegt. So, auch in der sichtbaren Welt. Ich war ja nie weg von Gott und er war nie weg von mir. Und wenn einer von euch eine gewisse Wüstenzeit gerade erlebt, durchlebt, dann sollst du wissen, erstmal ist das Ende gekommen, weil Gott hat Neues vor, auch in Deutschland, oder es passieren jetzt auch Dinge in der sichtbaren Welt immer mehr. Und zum Zweiten möchte Gott ja auch, dass es dir und mir gut geht. Ne? Ich sage mit keiner Silbe, dass uns Anfechtungen erspart bleiben oder dass Nöte nicht zum Christsein mit dazugehören, aber trotzdem will Gott, dass es uns gut geht. In den Nöten, in den Schwierigkeiten. Er trägt uns auch durch. Aber ich sage euch auch was, das Leben besteht nicht nur aus Nöten und nicht nur aus Schwierigkeiten. Das Leben besteht auch aus Freude, aus Dankbarkeit, aus schönen Erlebnissen. Als wir eben hierher gekommen sind, musste zwar vorsichtig fahren, aber diese wunderschöne Landschaft, da kann ich Gott nur für preisen. Und wenn ich dann das schöne Lauenburg sehe, das ist für mich auch ein Grund, mich zu freuen. Gott möchte auch, dass wir uns freuen. So, ich werde mal einige biblische Beispiele nennen. Der Nehemia hat einen Neuanfang in die Gänge gebracht durch seine Vision, die er hatte. Gemeinsam mit einem anderen, den beleuchte ich gleich noch, der den Tempel wieder aufgebaut hat. Da gehen wir ein paar Jahre zurück hinter Nehemia. Aber wir fangen mal ziemlich weit vorne in der Bibel an. Keine Ahnung, wie weit ich heute komme, das macht auch nichts, weil ich bin Paulchen Panther, ich komme wieder, keine Frage. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, dann müssen wir das verschieben auf oben. Ihr alle kennt den Stammvater Israels, Jakob. Jakob hieß deshalb Jakob, weil er listig war, weil er verschlagen war. Und Jakob hörte auf seine Mutter, die ihn verführte zu einer Lüge. Das kennt ihr alle, die Geschichte. Er verkleidete sich sozusagen als Esau. Sein Vater konnte nicht mehr gut gucken und er machte so, als wenn er Esau ist, mit den Handschuhen, mit den rauen Handschuhen und zog sogar die Kleidung an. Also eigentlich eine wirklich, ja, man würde sagen, eine ganz, ganz große Betrügerei, die da stattfand. Jakob segnet ihn dann und Esau, der gerade auf dem Feld ist und das Wildbret erlegen soll, der muss damit leben, dass sein Bruder ihm den Segen gestohlen hat. Vorher hatte Jakob ihn schon übers Ohr gehauen mit dem Erstgeburtssegen. Ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen. Der Esau, von dem wird gesagt, dass Gott sagt, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Weil ich kann es mir nur anders erklären, dass Esau in seinem tiefsten Herzen nicht Gott zugewandt war, während Jakob war, obwohl er linke Züge hatte und obwohl er verschlagen war, wenn es um die Wurst ging, hat er sich Gott zugewandt. Der Esau war vielleicht in einigen Dingen äußerlich korrekter, aber sein Herz hatte mit Gott nichts zu tun. Ihm war der Erstgeburtssegen egal und da wurde ihm der Segen von seinem Vater auch nicht zuteil. Ende vom Lied. Das machte die Sünde von Jakob aber nicht geringer, dass er auf seine Mutter gehört hat. Die Mutter, die war schon gestraft genug. Sie hatte einen Sohn, der den anderen töten wollte und der andere Sohn musste fliehen. Die war plötzlich in einer ziemlich schwierigen Situation. Also die hat die Schuld für ihre, oder die Folgen ihrer Sünde schon auch erleben müssen. Jetzt lesen wir im 1. Mose 8, 9, 27, Vers 40. Rebekka rät Jakob zur Flucht. Rebekka ist die Mutter von Jakob. Esau konnte es Jakob nicht verzeihen, dass er ihm um den väterlichen Segen gebracht hatte. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Also so viel Pietät hat er noch, dass er das nicht tun wollte, wenn der Vater noch lebte. Aber danach wollte er sich um diese wichtigen Dinge zügig kümmern. Rebekka hätte auch gemacht. Rebekka wurde zugetragen, dass ihr älterer Sohn Esau solche Reden führte. Also der hat auch überall davon gesprochen. Der war so voller Hass und Bitterkeit, das hatte er sich fest vorgenommen. Da ließ sie Jakob, den jüngeren Sohn, rufen und sagte zu ihm, dein Bruder Esau will sich an dir rächen und dich umbringen. Darum hör auf mich, mein Sohn, flieh nach Haran zu meinem Bruder Laban. Bleib einige Zeit dort, bis sich der Zorn deines Bruders gelegt hat, bis er dir nicht mehr so böse ist und nicht mehr daran denkt, was du ihm angetan hast. Ich werde dir Nachricht schicken, wenn du wieder zurückkehren kannst. Ich will euch doch beide nicht an einem Tag verlieren. Die nächste Sache, das ist ja alles sehr bekannt. Selbst Leute, die nicht bekehrt sind, kennen teilweise diese Geschichte, was ja sehr oft, da wird ja oft drüber gepredigt. Ja, kommt jetzt zu Laban. Dann verliebt er sich in die Lea, muss 7 Jahre für sie dienen. In der Hochzeitnacht jubelt ihm der Schwiegervater, die andere Schwester unter, die nicht ganz so hübsch war. Was? Ja. Genau, erst hatte er sich in Rahel verliebt und Lea war die andere. Und dann hat er um Rahel nochmal 7 Jahre dienen müssen, konnte sie dann, aber dann hat er sie beide geheiratet sozusagen. Und dann gab es viel Stress wegen Kinderkriegen. Ich will das jetzt alles gar nicht vertiefen. Also Jakob hat es nicht gerade einfach gehabt und auch sein Schwiegervater Laban war nicht einfach. Das, was Jakob an Verschlagenheit hatte, das hatte der nochmal 3-mal so schlimm. Und letztlich entschied er sich, also mein Schwiegervater Laban, der betrügt mich ja dauernd, obwohl er ist reich geworden, sein Schwiegervater nicht. Der blieb auf dem Level, während Jakob wurde durch die Rinder und durch die ganzen Tiere von dem Laban immer reicher. Das ist wieder eine andere Predigt, wie er das geschafft hat mit Glauben. Das wird mal eine Predigt über Glauben vielleicht mal hier. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, Jakob flüchtet. Er packt seine Frauen. Seine Kinder, er hatte dann noch 2 Mägde, auch als Frauen, seine ganzen Rinder, alles eine Riesenherde. Und als der Laban 3 Tagesreise weg war, hat er gesagt, das ist die Chance. Jetzt werde ich einen langen Schuh machen und zu Rebekka und zu meiner Familie zurückkehren. Inzwischen waren, 14 Jahre vergangen. Müsste ich jetzt lügen, 12 oder 14 Jahre. Es war also eine lange Zeit vergangen. Er hatte, 14 Jahre und ich glaube 16 Jahre waren vergangen. Weil er hatte jetzt um die beiden Töchter gedient, 14 Jahre, und dann hat er nochmal ein paar Jahre draufgelegt, weil der Laban ihn so innerlich gebeten hatte. Aber jetzt hatte Jakob definitiv die Nase voll von seinem Schwiegervater und wollte endlich weg. Weg in die Heimat. So weit, so gut. Dann gibt's noch ein Zusammentreffen. Laban jagt hinter ihm her. Aber Gott ermahnt ihn, rede nicht anders als freundlich mit ihm. Worum es mir jetzt aber geht, ist was ganz was anderes. Jetzt musste er das, was er seit fast 20 Jahren verdrängt hatte, neu in den Fokus nehmen. Er hatte seinen Bruder betrogen um den Erstgeburtssegen und sein Bruder war so böse auf ihn, dass er ihn töten wollte. Und Jakob wusste, wenn ich in die Heimat zurückkomme, werde ich auch mit Esau konfrontiert. Was wird passieren? Ich weiß es nicht. So, da gehen wir mal 1. Mose 32. Am anderen Morgen küsste Laban seine Töchter und Enkel zum Abschied und segnete sie. Danach kehrte er in seine Heimat zurück. Sie haben beide Frieden gemacht, er und sein Schwiegersohn. Als Jakob weiterzog, begegnete ihm Engel Gottes. Erstaunt rief er, hier ist das Lager Gottes. Deshalb nannte er den Ort Doppellager, Manahayaim. Dann sandte er Boten voraus zu seinem Bruder Esau, der sich im Gebirge Seir im Lande Edom aufhielt. Sie sollten Esau seinem Herrn ausrichten: Dein ergebener Diener Jakob lässt dir sagen, ich bin die ganze Zeit über bei Laban gewesen und komme jetzt zurück. Ich habe reichlich Besitz erworben, Rinder, Esel, Schafe und Ziegen, Sklaven und Sklavinnen. Ich lasse es dir, meinem Herrn, melden und bitte, dass du mich freundlich annimmst. Ja, diese alte Schuld drückte böse auf seinem Herzen. Das ist nie ganz, losgeworden. Ich habe Erfahrungen gemacht mit sündigen Christen, die sich vergangen hatten finanziell oder durch üble Nachrede oder durch Aggression an anderen Geschwistern. Das ist manchmal Jahrzehnte dauert und irgendwann kommt der Punkt, da sagt Gott, jetzt ist es Zeit. Wenn du dich jetzt nicht entschuldigst, dann hast du es verpasst. Es sind auch schon Leute unversöhnt gestorben, was ja nicht sehr schön ist. Gerade ist ein Freund von mir, ich denke, dass er schon bei Jesus ist, der ist auch sehr, sehr, sehr angeschlagen körperlich und dem ist die Schwester gestorben und die hatten nur Krieg miteinander. Er hat versucht, sich mit ihr zu versöhnen. Die hat ihn am Telefon niedergemacht und sie ist so jetzt gestorben mit 44. Das ist nicht schön, sowas. Unversöhnt zu sterben. Und der Jakob, der hat jetzt den ganz starken Wunsch, jetzt wird Zeit. Er war ja auch älter geworden, er war reifer geworden und es bedurfte eines dringenden Neuanfanges zwischen ihm und seinem Bruder. Das ist das Thema heute, Neuanfang. Sein Bruder hatte allen Grund, weißt, der ist reich geworden, das ist ja super. Da werde ich ihm seine ganzen Rinder wegnehmen, ihn selber bringe ich um, mal gucken, ob bei den Frauen noch eine dabei ist, die mir gefällt. So könnte man ja denken, so, ne? Aber Gott ist gnädig, auch mit Jakob. Gerade mit Jakob. Die Boten kamen zurück und berichteten Jakob, wir haben deinem Bruder Esau die Botschaft ausgerichtet und jetzt kommt's. Er ist auch schon auf dem Weg zu dir und 400 Mann hat er bei sich. Stell dir mal vor, ein Riesenheer, der ganze Horizont ist erfüllt von Pferden, über sich so Speere und Schilde und oben. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich glaube, dass Jakob, Schluck. Als Jakob das hörte, erschrak er. Er verteilte seine Leute und das Vieh und die Kamele auf zwei Karawanen. Denn er dachte, wenn Esau auf die eine trifft und alles niedermetzelt, wird wenigstens die andere gerettet. Dann betete Jakob, O Gott, Herr, meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, kehr in deine Heimat zu deiner Familie zurück. Ich beschütze dich und lasse es dir gut gehen. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir, deinem Diener, so viel Gutes getan hast und deine Zusage wahrgemacht hast. Aha. Demut. Plötzlich legt der Jakob Demut an den Tag. Ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, wenn ich und du mit Gott weiterkommen willst, dass wir demütig sind. Dass wir den Hochmut, der da noch ist in unserem Herzen, wem auch immer gegenüber ablegen und dass wir demütig sind. Jakob hatte dazu gelernt. Als ich hierher kam, hatte ich nur einen Wanderstopp und den Jordan überschritten. Und nun komme ich zurück mit zwei großen Karawanen. Rette mich doch jetzt vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Er wird uns alle umbringen, auch die Frauen und Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich beschütze dich. Ich lasse es dir gut gehen. Er hält also Gott auch seine Verheißung vor. Das dürfen wir auch. Das hat nichts mit Unglauben zu tun. Sondern wir dürfen auch mal verzweifelt sein und Gott seine Verheißung vorhalten. Das nimmt Gott uns nicht nur nicht übel, sondern das findet er sogar gut. Deine Nachkommen sollen wie der Sand am Meer werden, den niemand zählen kann. Jakob blieb die ganze Nacht über an dem Ort. Dann stellte er seinen Besitz, ein Geschenk für seinen Bruder Esau zusammen. Er nahm 200 Ziegen, 200 Schafe, dazu 20 Ziegenböcke und 20 Schafböcke, 30 Kamelstuten mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und das war ja nur ein Teil von seinem immensen Reichtum und wenn man heute so viele Tiere besitzen würde, man wäre Bauer, dann wäre man ganz schön reich. Damals war das sogar noch mehr wert. Die gab er seinen Hirten, jedem eine Herde und befahl ihn, zieht voraus und lasst einen Abstand zwischen den Herden. Zum ersten sagte er, wenn mein Bruder Esau zu dir kommt, wird er sagen, wer ist dein Herr, wohin ziehst du? Naja, dann soll er denn sagen, das von Jakob ist ein Geschenk für dich. Und die beiden Herden sollten dann ziehen. Und dann kam er mit zwei weiteren Karawanen hinterher. Zuerst die Lea, die er nicht ganz so liebte. Bei der zweiten Karawane war dann Rahel ganz zum Schluss. Ich habe gedacht, wenn die alle niedergemacht werden, die bleibt dann zum Schluss noch. Weiß nicht, wie er sich das vorstellte, dass er mit der dann in die Büsche fliehen wollte oder so. Aber er hatte richtig Angst. Und dann, mitten in der Nacht, stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss, nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm oder kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Das ist auch so eine seltsame Bibelstelle, die gar nicht so in unser humanistisches Weltbild passt, der viele geprägt wird. Da kommt jemand zu ihm, kämpft mit ihm. Ich stelle mir so vor, die ringen da die ganze Zeit und da war es der eine oben, war der andere oben. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass er sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Es war Gott, der dann mit Jakob kämpfte, das erfahren wir gleich. Und natürlich hätte Gott mit Leichtigkeit Jakob besiegen können, aber er hat das so gemacht, dass Jakob stärker ist in dem Falle. Schlag mal jemand aufs Hüftgelenk, dass es ausgelenkt ist. Dann musst du so stark wie Simson sein. Das geht nicht so leicht. Also da ist doch ganz klar, dass Gott der Überlegene war. Aber trotzdem hat er das zugelassen, dass Jakob scheinbar stärker war als er. Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du, fragte der andere, und Jakob nannte seinen Namen. Da sagte er, du sollst von jetzt an nicht mehr Jakob heißen. Jakob heißt ja der Listige, sondern Israel. Israel heißt, Gott möge herrschen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Mit Menschen gekämpft, das war ja vorher mit Laban, da hat er ja den Sieg davongetragen sozusagen. Jakob bat ihn, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du, und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht rief Jakob und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht, weil Jakob auf dieser Stelle geschlagen wurde. Das ist irgendwie interessant. Bevor Jakob sein Leben in Ordnung bringen kann und diese lang unter den Teppich gekehrte große Sünde gegenüber seinem Bruder, seinem Zwillingsbruder, in Ordnung bringen kann, regelt Gott das nochmal zwischen den beiden. Er sagt, du hast noch zu viel eigene Kraft, bumm, ich begrenze dich jetzt noch ein bisschen. Aber Jakob hat die richtige Einstellung. Wenn es um die Wurst geht, hat er die richtige Einstellung. Er sagt, segne mich. Er wusste, dass es Gott ist, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt ist er bereit, Jakob zu begegnen. Und jetzt, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum Gott es dem Esau nicht erlaubt hat, berechtigte Rache zu nehmen. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und unter ihm seine 400 Mann. Dann stellte er die Kinder zu ihren Müttern, zu Lea und zu Rahel und den beiden Nebenfrauen. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Die Sonne geht auf und der ganze Horizont ist bedeckt mit den Kamelen oder Pferden oder was auch immer. Und steht Jakob da. Oh Mann. Ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen. Da ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen, dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rahel mit Josef. Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Als Esau die Frauen und die Kinder sah, fragte er seinen Bruder, wen hast du dabei, der? Das sind die Kinder, die Gott mir geschenkt hat, sagte Jakob. Die Nebenfrauen mit ihren Kindern traten herzu und warfen sich vor Esau wieder. Ebenso Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel mit Josef. Was wolltest du mit den Herden, die du mir geschickt hast? Fragte Esau, sein Bruder. Ich wollte dir, meinen Herrn, ein Geschenk machen, damit du mich freundlich aufnimmst, erwiderte Jakob. Lieber Bruder, sagte Esau, ich habe selbst genug, behalte es nur. Nein, nein, sagte Jakob, wenn du mir wieder gut bist, musst du mein Geschenk annehmen. Es war ganz wichtig, gerade in der damaligen Zeit, wenn man zeigen wollte, dass man dem anderen vergeben hatte, dann nahm man das Geschenk auch an. Deshalb hat Abraham damals auch von dem Elon, dem Hittiter, den Erbbesitz gekauft, weil das war dann ganz offiziell, das wollten sie ihm schenken, aber er wollte das nicht geschenkt haben, er wollte das ordentlich bezahlen. Und so war das hier, dass Jakob darauf bestand, nein, bitte, nimm die Sachen an, als Zeichen, dass du mir vergeben hast. Und dass der Esau überhaupt vergeben hat, das war ein Wunder Gottes, ne? Ganz klar. Jakob drängte seinen Bruder so lange, bis er alles annahm. Dann schlug Esau vor, wir wollen weiterziehen. Ich werde dich begleiten. Das ist jetzt wieder so eine Stelle zum Schmunzeln. Aber Jakob sagte, hör dein Bruder, du siehst doch, dass die Kinder nicht so schnell gehen können. Außerdem muss ich die säugenden Schaf und Kinder schonen. Wenn ich sie nur einen Tag zu weit treibe, werden sie mir noch vor Erschöpfung sterben. Zieh darum ruhig voraus, ich werde dir nach ihr folgen. Esau wollte wenigstens ein paar von seinen Leuten als Begleitung zurücklassen. Aber Jakob sagte, ich brauche sie wirklich nicht. Es genügt mir, wenn du, mein Herr, mir auch künftig gut bist. Esau machte sich auf den Rückweg nach Seir und Jakob geht ja nicht zu ihm. Der war total froh, dass das ausgestanden war. Und Esau hat auch keine weiteren Anstalten gemacht warum kommst du nicht zu mir oder so, ne? Es passieren dann noch eine Menge Dinge, die gut und schlecht und denn auch die ganze Geschichte mit Josef und so weiter, aber eins ist hier passiert. Jakob war noch lange nicht am Ende seines Weges. Das war ja nachher in Ägypten, wo er gesehen hat, dass der Pharao mit seinem Sohn Josef war und dass sie nicht hungern mussten und so weiter. Aber hier war Folgendes passiert. Zwischen ihm und Esau war alles wieder in Ordnung. Er konnte in Frieden leben. Der Esau lebte ein paar Kilometer in den Bergen. Er lebte da. Wir lesen nicht, ob sie noch mal zusammenkommen. Doch, als der Vater Isaak stirbt, aber sie hatten auf jeden Fall ein gutes Verhältnis und das Thema war durch. Es gab einen Neuanfang. Und wenn Gott bei mir oder bei dir einen Neuanfang vorhat, ich habe den Satz falsch begonnen. Wenn wir in einer Situation sind, die noch nicht geklärt ist, oder wir befinden uns irgendwie in einer Wüste oder in einer schwierigen Situation, der Jakob war auch, wo er bei dem Laban war, stellenweise in schwierigen Situationen. Gott hat sich aufgemacht, uns einen Neuanfang zu geben. Und Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Ich habe einen kranken Freund, es geht ihm aber schon besser. Der ist auch in Behandlung mit Chemo und so weiter, aber es geht ihm schon besser. Und als ich den das erste Mal, der Heilige Geist hat mir erst aufs Herz gelegt, besuch den. Er wohnt auch in meiner Nähe. Hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich das endlich mal in die Reihe gekriegt habe. So, gibt da 1000 Gründe, etwas nicht zu machen. Ich sag mal, es ist einfach, mit dem Kranken zu beten, aber einen Kranken regelmäßig zu besuchen, das ist schon schwieriger. Aber ich habe es dann endlich auf die Reihe gekriegt und er war sehr, sehr krank. Sehr, sehr krank. Und dann ist er im Urlaub gewesen und dann musste er mit Blaulicht im Krankenhaus und so. Und die Frau war völlig fertig, die wusste nicht, überlebt er das überhaupt und so weiter. Und dann kam er wieder und hatte überlebt. Und dann saßen wir da beide so. Und dann hat er so ein bisschen depressiv, so, ja, mir geht's so schlecht und ich weiß auch nicht. Und ich bin auch schon so alt. Er ist nur ein bisschen älter als ich. Und sagt, weißt du was? Glaubst du, dass der Allmächtige mich zu dir schickt und sagt, ich soll mit dir Gemeinschaft haben, damit ich dich hier die letzten 3 Meter auf deinem Leben begleite? Nein, du sollst gesund werden und Gott wird dich bei Leuten, die in deiner Situation sind, benutzen. Das ist dein Plan. Das weiß ich auch, aber ist ja nichts. Aber. So, und jetzt, er ist auch Kettenraucher. Und dann habe ich letztens zu ihm gesagt, ich kann so mit ihm reden, bin total gut mit ihm. Sag ich, wie viel rauchst du am Tag? Ja, 16. Ich sag, wenn ich nächste Woche wiederkomme, möchte ich die Zahl 15 hören. So, dann kam ich wieder nächste Woche. Da war er wieder gerade, hat er die letzte Chemo hinter sich. Dann sagt er, weißt du was, ich bin auf 6 Zigaretten jetzt und ich will ganz aufhören mit Rauchen. Halleluja! Ne? Ich sag, und wenn, der hat auch Alkoholprobleme und so weiter, und wenn die Zeit gekommen ist, sag ich, wirst Gott dich hier in der Nachbarschaft und bei Leuten, die genau die Probleme haben, die du hast, benutzen, damit du denen dienen kannst. Und du kannst mitreden. Du weißt, wie sich das anfühlt. Ja, so, und jetzt merke ich, dass er immer mehr nach vorne kommt. Gott will dem Mann einen Neuanfang geben. Der hat sich irgendwann mal von Jesus durch bestimmte Verhaltensweisen entfernt. Bei ihm ist das halt in der Krankheit geendet, bei anderen endet das in der Depression oder in der finanziellen Katastrophe. Bei ihm war es halt die Krankheit. Finanziell ist er abgesegnet, hat eine wunderbare Frau, hat einen tollen Sohn, das ist alles super bei ihm. Aber er hatte sich halt so entfernt, nicht mehr in die Gemeinde, das Übliche halt so, ne? Und jetzt ist er bereit, einen Neuanfang mit Jesus zu wagen. Halleluja. Und ich helfe ihm dabei. Hoffe ich jedenfalls. Dann benutze ich mal meine geistlichen Stiefel und trete ihm in den Allerwertesten, geistlich gesehen. Also als lebendes Beispiel gerade. Mir hat man auch ab und zu mal auf die Sprünge helfen müssen. Ganz klar. Also keine Frage. Da bin ich gar nicht von ausgenommen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie weit ich komme, macht auch nichts, weil das Thema ist so ergiebig, das reicht noch für eine zweite Predigt. Jetzt gehen wir nochmal in die Zeit von Nehemia. Das andere war ja sehr, sehr viel früher. Da habe ich letztens in einer anderen Gemeinde drüber gepredigt, das reiße ich auch nur kurz an, und zwar das Buch Esra. Das Buch Esra handelt nicht von dem Aufbau der Stadtmauer, das kam danach, sondern von dem Tempel. Und da will ich nur kurz, aber prägnant, etwas Bestimmtes beleuchten. Im zweiten Buch der Chronik, das endet, oder das erste Buch Esra, da steht das auch. König Kyros, ein Mann aus dem heutigen Iran, ein gewaltiger Herrscher, ein Mann, der eine Macht hatte, von der Putin oder Trump nur träumen können. Auch so einer, der Herr über Leben und Tod war. Der machte Folgendes. Im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen und schriftlich bekannt machen zu lassen. Doppelpunkt. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Das ist ein gewaltiger Herrscher, der Gott die Ehre gibt. Das gibt's mal ab und zu, ganz selten mal in der Geschichte der Menschheit. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Hiermit ordne ich an, wer von meinen Untertanen zum Volk Gottes, dieses Gottes gehört, spricht die Juden, möge im Schutz seines Gottes nach Jerusalem, in Judäa zurückkehren und dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und er sichert dann auch noch Unterstützung an Silber und Gold zu und Vieh und Holz und was sonst noch gebraucht wird. Und dann sind viele Leute heimgekehrt. Und jetzt beginnt der Bau des Tempels. Im dritten Kapitel Esra lesen wir, als die Israeliten wieder in ihre Heimatorten wohnen, versammelt sich das ganze Volk zu Beginn des siebten Monats in Jerusalem. Jeschua, der Sohn Jozadaks, mit seinen Brüdern, den Priestern und Zerubabel, um den geht jetzt, Zerubabel, der Sohn Shealtiels, mit all seinen Brüdern, die nichtpriesterlichen Israeliten, hatten den Altar des Gottes wieder aufgebaut, um ihm die Brandopfer darzubringen, die im Gesetz Moses des Dieners vorgeschrieben wurden. Obwohl die Nachbarvölker sie davon abschrecken wollten, ist normal, der Teufel macht nur seinen Job, ist normal, ist nichts Besonderes, errichteten sie den Altar an seiner alten Stelle und brachten jeden Morgen und Abend dem Herrn ihre Brandopfer. Auch das Laubhüttenfest feierten sie genau nach der Ordnung Gottes, des Gesetzes. Und so weiter, Vers 5, von dieser Zeit an wurden die Brandopfer wieder regelmäßig jeden Morgen und Abend dargebracht. Auch die Opfer an den Neumondtagen und an den sonstigen Festtagen sowie freiwillige Gaben für den Herrn. Sie waren deportiert worden. Jetzt durften sie mit ausdrücklicher Genehmigung des neuen Königs, des persischen Königs, der die Babylonier besiegt hatte, oder die Babylonier waren besiegt, durften sie nicht nur in die Heimat zurück, sondern der erste Schritt wurde getan. Es durfte wieder angebetet werden. Hat einer von euch schon mal eine Phase in seinem Leben gehabt, wo du nicht mehr recht beten konntest? So, ich kenne das. Dass man so niedergeschlagen ist und so ausgelaugt ist oder so, dass man noch nicht mal mehr richtig beten kann. Wohl dem, der dann eine Zunge beten kann, aber selbst das gelang dann manchmal nicht. Und hier wurde die Tür zum Gebet für das Volk wieder aufgemacht. Ganz wichtig, bevor die Mauer oder der Tempel aufgebaut wurde, wurde erstmal das Wichtigste erledigt, das Gebet. Am ersten Tag des siebten Monats hatten sie wieder angefangen, dem Herrn Brandopfer darzubringen. Aber das Fundament für den Wiederaufbau des Tempels war noch nicht gelegt. Gegen Bezahlung stellten sie Steinbrucharbeiter und Steinmetzen an. Arbeiter aus Sidon und Tyrus brachten Zederstämme vom Libanon über das Meer nach Jaffo. Das ist auch eine ganz schöne Aktion. Damals ohne Lastwagen, ohne Bagger und so weiter. Dafür bekamen sie Nahrungsmittel, Getränke und Olivenöl. Und dann wird ab Vers 8 wird dann darüber erzählt, dass Zerubabel und Jeschua und die anderen fleißig arbeiteten und mit dem Fundament vorankamen. Aber dann geht's los. Im vierten Kapitel steht, die Juden lassen die Samariter nicht mitbauen. Ich erzähle das kurz so, um Zeit zu sparen. Da kamen die Samaritaner und sagten, wir wollen an dem Tempel mitbauen. Sie wollten mitmischen, sie wollten Einfluss darauf haben. Heute ist das so, dass der Mainstream in die Gemeinde kommt und sagt, hey, wir leben jetzt in anderen Zeiten, gibt es auch mehr, ihr müsst umdenken, ihr müsst jetzt moderner sein, das fehlt jetzt alles nicht mehr mit vor der Ehe, kein Sex oder tausend, es gibt doch tausend Geschlechter, das ist jetzt erwiesen, da ist die Bibel nicht ganz genau Und Israel ist ein ganz böses Volk und so weiter und so weiter. Der Mainstream schleicht, will in die Gemeinde rein und uns seine Werte aufzwingen. Und damals war das auch so. Zerubbabel hat gesagt, machen wir nicht, wir bauen das alleine. Ergebnis, von dem Moment an fingen die anderen an, das zu bekämpfen. Und haben sie beim persischen König angeschwärzt. Und jetzt lesen wir im Vers 11, da wurde ein Brief geschrieben an den persischen König, an Königs Artaxerxes, der Erste, von seinen Untertanen in der Westprovinz. Wir haben dem König Folgendes zu melden. Die Juden, die aus dem Gebiet in der Nähe weggezogen sind und so, bauen jetzt den bösen Tempel wieder auf. Bitte unterbricht das, denn wenn sie das machen, dann bauen sie auch die Stadt wieder auf, dann bauen sie die Mauer wieder auf und dann werden sie wieder ganz viel Theater machen. Ergebnis, König Artaxerxes, der Erste, verbot den Bau des Tempels. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt. Ich hab nachgeforscht im Internet und so, ich habe keine genaue Antwort gefunden, aber dieser Zerubbabel, der den Tempel wieder aufbauen sollte, hat ungefähr 20 bis 30, vielleicht sogar 40 Jahre das nicht tun dürfen. So lange musste er stillhalten, weil hätten sie wieder angefangen, den Tempel zu bauen, dann wären sie getötet worden. Und genau dieser Zerubbabel, der mittlerweile, was weiß ich, als er jung war, da war er vielleicht 20, mittlerweile war er 60, keine Ahnung, kriegt plötzlich im 5. Kapitel, passiert Folgendes. Damals traten Haggai, gibt es ein extra Buch in der Bibel, und Sascha, die beiden Propheten, kann man extra nochmal nachlesen, ermutigten die Juden in Judäa und Jerusalem im Auftrag des Gottes Israels, der sie zu seinem Augentum erklärt hatte. Dann nahmen Zerubbabel, der Sohn Shealtis, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, den Tempelbau wieder auf. Und die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Dann kommen wieder welche von den Untertanen, Tattenai, ein Statthalter, der fragt, wer hat euch die Genehmigung erteilt? Dann sagen sie, ja, das war Gott. Und dann haben sie an den König Darius einen Brief geschrieben und haben ihn darüber informiert, dass der Tempel weitergebaut wird, obwohl es eigentlich verboten ist. Und dann wurde ihm auch gemeldet, dass Kyros, der König von Babylon, damals Befehl gegeben hatte, das Gotteshaus wieder aufzubauen. Und jetzt steht im 6. Kapitel, der König stellt sich auf die Seite der Juden. König Darius ließ in den Archiven seines Reiches nachforschen. In der königlichen Sommerresidenz Ekbatana in der Provinz Medien fand sich eine Schriftrolle, auf der folgender Erlass verzeichnet war. Geschrieben im ersten Jahr des Königs Kyros, und dann steht da alles, was Kyros angeordnet hatte. Und als nächstes, aufgrund des Dokumentes ließ der König einen Brief schreiben, Vers 6, an Tattenai, Statthalter der Provinz westlich des Euphrats und so weiter und so weiter, haltet euch aus der Sache raus, hindert die Juden nicht. Ihr Statthalter und ihr Ältesten sollen ihre Ältesten und Statthalter sollen das Gotteshaus an der Stelle wieder aufbauen, wo es geschehen gestanden hat. Neuanfang. Das Haus Gottes wird wieder neu errichtet. Die Gemeinde Jesu in Deutschland liegt am Boden. Wir sind komplett unwichtig. Wir sind beherrscht von der linken Ideologie. Auf der anderen Seite machen sich Nazi-Tendenzen breit. Dann kommt noch als dritte Kraft der Islam dazu und andere Kräfte. Und die Christen spielen fast keine Rolle. Wird das so bleiben? Ich sage nein. Es wird nicht so bleiben. Ich habe von diesem Prediger Tommy Hicks aus Amerika, der nach Argentinien gegangen ist, die Freikirchen spielten in Südamerika, in Argentinien keine Rolle. Keine. 99,9% der ganzen Leute waren katholisch und da gab es 561 Leute, die sich aufteilten in Freikirchen, Baptisten, Pfingstler und so weiter. Die spielten keine Rolle. Heute ist Argentinien eins der Länder, in denen die Freikirchen mit dem, ich sag mal, volles Evangelium, bin ich kein Freund von dem Wort, aber mit einem ziemlich guten Evangelium unterwegs sind. Und Argentinien ist eins der Erweckungsländer heute. So, Lauenburg, hier sind ein paar Stühle frei. Das interessiert Gott aber nicht. Das interessiert ihn nicht. Hier wird noch was passieren. Hier werden Dinge passieren, ich sag's euch. Das sage ich nicht, weil ich hier so gerne bin, damit ihr mich wieder einladet. Nein, ich weiß das im tiefsten Herzen. Ähm, Also der Darius befiehlt, dass sie alles bekommen, was dafür auch nötig ist. Und dann steht im Vers 13, Esra 6, Vers 13, von da ab hielten sich Tattenai, der Statthalter der Westprovinz, Scheta, Bosne und ihre Räte streng an den Befehl des Königs. Die Ältesten der Juden konnten den Bau weiterführen. Sie kamen mit der Arbeit gut voran, weil die Propheten Haggai und Sascha ihnen im Auftrag Gottes Mut zusprachen. Wie wichtig ist das, Mut zu sprechen? Ich hatte letztens ein Telefonat mit einem Bruder und er sagte, oh, mir geht es so schlecht und ich werde hier nicht richtig unterstützt. Ich sage, stimmt nicht. Ich sagte, Herr ist an deiner Seite und wir sind hier auch an deiner Seite, auch wenn wir aus der Ferne Kontakt haben. Und ich sage, Mensch, du sprichst wie ein Engel. Ich sage, ich bin kein Engel. Ich versuche nur Gottes Auftrag auszuführen. Es ist unser Job zu ermutigen. Letztens sagte ein Bruder, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Weißt du was, die nächste Erweckung kommt bestimmt. Das interessiert mich doch nicht, was der Teufel vorhat. Das ist langweilig, das ist immer dasselbe. Das hat immer Pandemien und Krankheiten hat es immer gegeben und Verfolgung und alles. Mich interessiert, was Gott vorhat. Ich bin jetzt 42 Jahre bekehrt und ich habe in den 42 Jahren erlebt, wie der Teufel in Deutschland fröhliche Urstände feiert. Gottlosigkeit, Abschaffung des Gebets, Abschaffung christlicher Symbole, Hinwendung zu fremden Göttern, Verweichlichung, allem, was christliche Werte betrifft. Öffnung für fremde Ideologien, für fremde, gewalttätige sogar Religionen und so weiter. Und ich sage, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir auch die... Ich habe das Gefühl, Gott krempelt die Ärmel hoch. Er hat die ganze Zeit hat er gewirkt, er war immer da. Aber ich habe das Gefühl, das ganz dringende Gefühl, könnte mich festnageln, ist nur ein Gefühl, ich mag mich irren, aber ich habe das ganz dringende Gefühl, dass in der sichtbaren Welt Gott jetzt zurückschlägt oder der ganzen den ganzen Ström, wo man einen Schuss vom Bug verpasst. Ich erlebe das in meinen Kreisen, wo ich herkomme, wo ich mich bekehrt habe. Aber ich glaube, dass es auch in höheren Kreisen passieren wird. Ich habe gelesen, einer, der mit dem Herodes zusammen erzogen wurde, Menahem hieß er, glaube ich, war unter den Jüngern. Und ich habe keine Garantie dafür, dass Habeck sich nicht bekehrt. Oder die Weidel oder Scholz. Ich weiß es nicht. Es gibt kein Gesetz, das das sagt. Kann sein, dass sie irgendwann weinend auf die Knie gehen und vor ganz Deutschland sagen, ich habe Jesus als Herrn und Erlöser angenommen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, dass das nie passieren wird. So, wenn ein Kyros hier oder ein Darius so eine Entscheidung treffen konnten. Wir wissen nicht, was noch passiert. Und ich weiß, dieser Neuanfang des Tempels, das ist nur ein Bild auf unser Leben. Ersten Korinther oder zweiten. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn unser Tempel unter Dürre leidet, unter Missachtung vielleicht von anderen, wenn wir aus irgendeinem Grund depressive Gedanken haben, das dürfen wir. Gott ist uns deshalb nicht böse. Er wird uns deshalb nicht verurteilen, aber er sagt, ich möchte dich da rausholen. Ich möchte, dass du einen Neuanfang erlebst. Ich möchte dieser Gemeinde hier ein Neuanfang geben, aber ich möchte dir auch privat und persönlich einen Neuanfang geben. An der Stelle, wo es nötig ist, gibt es auch Dinge, die gut laufen. Und wenn es bei jemandem total gut läuft, dann kann er diese Predigt weitergeben, ohne dass er es selber jetzt nötig hat. Aber wer diesen Neuanfang braucht, der möge ihn in Anspruch nehmen. Er ist da. Gott hat die ganze Bibel. Ich bin jetzt nur diese beiden Sachen, da gibt es noch mehr Beispiele. Die kommen dann beim nächsten Mal. Mal sehen, wie der Herr mich führt. Aber ich möchte euch wirklich zurufen, das habe ich ganz doll auf dem Herzen. Gott hat hier, das sage ich immer wieder, seit ich hier bin, und ich werde auch nicht aufhören, das zu sagen, dass Gott mit euch hier was vorhat. Ihr seid die Bodentruppe mit euch. Ihr seid praktisch der Grundstock. Und die Leute, die dann dazukommen, die werden durch euch inspiriert werden und den Glauben, den ihr aufgebaut habt in der ganzen Zeit, auch in dieser Dürre, wo scheinbar keine Leute dazukommen, habt ihr durchgehalten. Und ihr seid standhaft geblieben. Vielleicht ein Beispiel noch aus meinem persönlichen Leben. Wir sind in einem Dienst, der zu bestimmten, teilweise kriminellen Motorrad vorangeht. Und da war ein Bruder, der wohnt in der Nähe von Rendsburg. Mit dem bin ich auch gut bekannt. Der hat auch öfters mein Auto gemacht. Ich habe nie ganz den Kontakt zu dem verloren. Und ich bin schon ganz lange raus aus diesem Motorraddienst gewesen. Und habe diesen Bruder ab und zu mal besucht. Wir hatten eine Gemeinschaft, er hat sich um mein Auto gekümmert. Und ich habe all die Jahre gedacht, Mann, der ist ganz alleine. Der ist ganz alleine und hält durch. Und dann hat Gott auch mir wieder die Türen geöffnet in die Kreise und dann traf ich den dann auch wieder. Und dieser Bruder, der war im Heimatland seiner Frau in Estland und hat plötzlich ganz traurig gebetet: Herr, ich weiß nicht, ob ich diesen Dienst noch weitermachen soll. Ich bin jetzt schon seit Jahren ganz alleine. Ich verstehe das nicht. Kaum hat er zu Ende gebetet, klingelt das Telefon. Ein guter Freund von mir ruft ihn an und sagt: Du, ich habe auf dem Herzen, bei dir mit einzusteigen. Und das löste dann eine Kettenreaktion aus und jetzt steht er nicht mehr alleine da. Und jetzt hat Gott ganz neue Möglichkeiten für diesen Mann. Das ist nur ein kleines Beispiel. Gott handelt jetzt. Gott hat dich und mich auf dem Zettel. Gott findet dich und mich nicht unwichtig. Und Gott lässt manchmal Wüsten zu oder Dürrezeiten oder auch Zeiten, wo Sachen noch nicht funktionieren, aber er möchte uns einen Neuanfang geben. Okay, lass mich doch beten. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist ein Gott des Neuanfangs. Du bist ein Gott der Versöhnung. Du bist ein Gott der Wiederherstellung. Es ist deine totale Natur. Wenn der Feind Pandemien macht, wenn der Feind Ehen auseinanderbringt, wenn der Feind Kinder zerstört, Menschen zerstört, die Umwelt zerstört, alles zerstört, du bist der, der wieder heil macht. Du bist der, der dafür sorgt, dass in Israel die Wüste anfängt zu grünen. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass einzelne Personen oder auch mehrere anfangen, Dinge zu tun, die du möchtest. Und du bist der Gott, der hier in Laumburg, genau in dieser Gemeinde, aktiv ist. Halleluja. Und jeder der Geschwister, die hier sind, hat eine besondere, spezielle Aufgabe von dir bekommen, die auch erfüllt wird zu seiner Zeit. Und ich danke dir, Herr, dass die Zeit der Wiederherstellung jetzt da ist. Sie ist jetzt da und sie wird jetzt in die Tat umgesetzt. Dafür danke ich dir und ich segne jeden Einzelnen, dass das auch im persönlichen Leben gelingt. Amen.